das ist der ICF Basel Podcast.
Ich möchte mit euch heute oben anhand von einem Bild wirklich über den Kern von unserem Glauben nachdenken. Kreuz und Auferstehung. Und zwar anhand von zwei Bildern, das eine kürzer, das andere länger, die ziemlich genau 500 Jahre alt sind. Der Manuel hat es erwähnt, Colmar, also wenn ihr ein bisschen ins Elsass rausfahrt, hat es dort ein kleines Museum, es wird zurzeit erweitert, umgebaut von zwei Basler Star-Architekten, von ihrem Büro, Herzog und Dömeron. Etwa 200.000 gegen 200.000 Leute kommen dort jedes Jahr an. Es ist der zweithöchste Wert von einem Kunstmuseum in Frankreich, außerhalb von Paris. Es ist in Frankreich ganz viele schön in Paris. Und die Leute kommen eigentlich nicht wegen ganz verschiedenen Sachen, sondern sie kommen vor allem wegen einem Gesamtkunstwerk. Und das ist der sogenannte Eisenheimer Altar. Vielleicht schon gehört, vielleicht auch nicht gehört, macht nichts. Ich werde euch heute ein bisschen darüber erzählen. Eisenheim ist eine Ortschaft, etwa 20 Kilometer südlich von Colmar. Dort war eine Kirche, ein Kloster, ein Spitalort. Das klingt aber fast ein bisschen zu gut. Zu dieser Zeit war die Medizin noch nicht mehr ganz anders als heute. Man hat hauptsächlich gepflegt. Und etwas Erstes, was ich euch darüber erzählen möchte, ist, wenn ihr jetzt in ein Spital geht, in Basel, Unispital oder zuerst ins Kantonsspital oder wo auch immer, dann gibt es einen ganz bestimmten Ablauf. Man wird begrüßt, vielleicht kurz begrüßt, und dann bekommt man meistens so eine Packe mit Formular. Buh, da hast du. Füllen Sie mal aus, oder? Ganz viel Angaben. Wie haben die das gemacht in dieser Klosterkirche in Colmar? Ich finde schon nur das ist sackstark. Der Abt hat einen in Empfang genommen, hat wahrscheinlich ein paar freundliche Worte gehabt, und dann ist man in die Klosterkirche hineingeführt worden, also die kranken Leute, die dort aufgenommen worden sind, und man hat sie vor dem Bild platziert, vor der Kreuzigung von Jesus. Also das ist etwas vom Ersten gewesen, was du dort mitbekommen hast. Die haben dich nicht gross ausfüllen lassen. Die haben nicht nach deiner Krankenversicherung gefragt, hat's gar noch nicht gegeben. Das sind übrigens christliche Leute, das wissen viele nicht, die an der Erfindung der Krankenversicherungen beteiligt waren. Sind nur so viele ein bisschen in Klammern zu der Kirche. Auch in Basel übrigens. Die ersten, die das gemacht haben, sind überzeugte Christen gewesen. Also, musst du das mal vorstellen, du bist krank, du hast eine Krankheit, schlimmer Hautausschlag, kommen wir nachher noch drauf. Und das Erste, was im Spital passiert, du wirst genommen, freundlich empfangen und wirst öfter mal vor das Kreuz gebracht. Was heisst das? Das heisst, hey, jetzt ist definitiv Zeit, um aufs Kreuz zu schauen. Jetzt ist definitiv Zeit, um auf den zu schauen, der am Kreuz ist. Zu dieser Zeit hat es eine ganz schlimme Krankheit gegeben und die hat Antoniusfeuer geheißen. Und wenn er den Ausdruck hört, noch spürt er, wahrscheinlich schon, was etwas von dieser Krankheit ist. Es brennt dich auf der Haut. Es gibt schlimme Ausschläge. Das ist eine Krankheit, die von einem Getreidepilz, die mit dem Korn im Roggenbrot innen gelandet ist. Und wenn du das gegessen hast, haben sich Blutgefäße verengt. Das ist die heutige Sicht. Man weiss jetzt, warum das so ist. Und das hat dazu geführt, dass im Extremfall Finger haben angefangen absterben, Zehen haben angefangen absterben, die Extremitäten haben angefangen absterben. Also wirklich schlimm und wüst. Und wenn ihr jetzt die Kreuzigung anschaut, dann seht ihr vielleicht schon etwas, warum ich das erwähne. Ich werde jetzt nicht einfach den Schocker reinbringen, sondern wenn ihr die Kreuzigung anschaut, und das finde ich sackstark an diesem Bild, dann ist der Gekreuzigte genau so dargestellt. Wenn du dort im Spital unterwegs gewesen wärst und in die Bette reingeschaut hast, was sind das für Menschen, wie sehen die aus? Weißt du, wie sie ausgesehen haben? Genau so wie er am Kreuz. So wie er hier dargestellt ist. Was heisst das? Der Maler, der das gemalt hat, hat diesen Menschen eine Botschaft weitergegeben. Und hat ihnen gesagt, der ans Kreuz gegangen ist, der Gott, der in Jesus sein Gesicht zeigt, der Gott, der auf uns zukommt, der sich nicht scheucht, in den grössten Dreck hineinzugehen, ins grösste Leid hineingehen, in das, was dich blockt, in das, was dir auf der Haut brennt, wörtlich gesagt. Der Gott geht genau in das hinein, wo du da gehst. Er weiss die tiefsten Tiefen von deinem Leben. Er weiss, was dich blockt. Er weiss, was dich beschäftigt. Er ist nicht einfach weg von dem, sondern er ist ganz dort drin. Er identifiziert sich mit dem. Und jetzt seht ihr, also das eine von diesen zwei weltberühmten Bildern ist seine Kreuzigung von diesem Eisenheimaltar, wo ich jetzt darüber erzähle. Und das zweite ist dann das Auferstehungsbild, da kommen wir nachher noch. Aber jetzt zuerst bei diesem Bild, da seht ihr von euch aus gesehen, auf der rechten Seite der Johannes der Täufer. Der ist gemalt. Und es ist ein Bild, das viele Theologen, gell, Manuel, haben sie in ihrem Zimmer gehabt, der Karl Barth, Wilhelm Fischer und andere. Die haben das Bild im Zimmer gehabt, und zwar, eins von den listigen Sachen von diesem Bild, ich glaube, ganz viel zum sagen, ist der riesen Finger. Also, wenn ihr das mal anschaut, von den Proportionen her, der ist viel zu gross. Oder? Seht ihr das? Also, der Finger, der ist. Der Finger zeigt auf den Gekreuzigten. Also, der Johannes der Täufer, der, man hat es vorhin wie immer ein Lied gesungen, oder? Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Oder? Das ist die Bewegung, die er macht. Schaut auf ihn. Und jetzt gibt's bei den Kunsthistorikern eine Theorie, wo eigentlich das wunderschön unterstrichen wurde. Und die gefällt mir. Und die sagen, der Johannes der Täufer, das ist eigentlich ein Selbstbildnis vom Künstler. Das haben ja vielmals Künstler gemacht. Sie haben sich selber ins Bild hineingetan. Und mit dem noch eine Message platziert. Würde wunderbar passen. Was sagt das, wenn das der Künstler ist? Oder das ist nicht einer, der aufsteht und predigt. Das ist kein Pfarrer, der ins ICF kommt. Oder irgend so etwas. Sondern der malt. Und jetzt könntest du sagen, ja gut, also wenn einer malt, hat er nicht Möglichkeiten wie andere. Nein. Der hat mit dem Malen die Botschaft weitergegeben. Und das finde ich etwas Starkes. Und das werde ich euch wirklich auch fadengrad zusagen. Oder denkt nicht, der Manuel, ja, das ist super. Oder der Manuel kann reden darüber. Oder der hat Gelegenheiten. Denkt nicht einfach die Band da vorne. Oder die können singen und die können sagen und so, aber ich Würstli, oder was ist mit mir? Nein. Sondern dort, wo du bist, genau mit dem, wo du machst, an dem Platz, wo du hockst und schaffst und lebst und wohnst, genau dort. Mit diesen Möglichkeiten, die du hast, die mögen gross sein oder klein sein, was auch immer, aber mach etwas draus. Lass dort das Licht von Gott durchscheinen. Und wenn du malst, dann mal. Und dann sag's mit malen. Ich finde das eine riesen Ermutigung. Dem an. Matthias Grünewald ist so ein Kunstname, den man ihm gegeben hat. Der hat das wirklich gemacht. Und was mir auch gefällt, das habe ich vorhin ein bisschen mit den Krankenversicherungen angedeutet. Heute haben Christen eigentlich so ein bisschen ein Image, manchmal berechtigt, manchmal unberechtigt. Das sind die von vorgestern. Das sind Schlafmützen. Das sind die immer so hinten noch die Laternen tragen, oder? Weit hinten dran. Jetzt einfach bei diesem Grünewald, benutzt das als Beispiel. Der hat die Kreuzigung auf eine Art gemalt, wie man erst 400 Jahre später hat eigentlich anvermalen. Und zwar nennt man das Expressionismus. Also der hat 1515 ein Bild gemalt, wo lang eigentlich nur die Menschen in dem Spital gesehen haben, andere gar nicht. Vielleicht noch solche, die durchgereist sind, fertig, oder? Können wir sagen, ja, beschränkte Wirksamkeit. In der Französischen Revolution wären die Bilder fast verloren gegangen und zerstört worden. Und eigentlich erst seit etwa 100 Jahren nimmt man die Bilder ganz stark an. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Also, der ist längst gestorben. Und heute pilgern Leute dort an, weil sie das Bild sehen wollen. Weil sie sich der Botschaft von diesem Bild aussetzen wollen. Also, der ist nicht völlig hinter drin gewesen, sondern der ist, ehrlich gesagt, fast 400 Jahre voraus gewesen. Oder? Und wenn man in der Schweiz und in Deutschland und in Österreich und in Europa mal genau anschaut, dann ist es eben nicht so, dass Christen immer am Schluss gewesen sind. Also ich erinnere an Wilberforce, Sklavenbefreiung. Die Christen sind nicht hinten drin gewesen, die sind voran gewesen, bis viele andere gemerkt haben, das ist Schrott, wie wir das machen. Tierschutz. Die pietistischen Christen sind voran gewesen im Thema Tierschutz. Krankenversicherung. Gemeinkrankenpflege, die Unigründungen in unseren Breitengraden, praktisch alles von Christinnen und Christen ausgekommen. Also, so viel. Wir gehen zu dem Bild, das ich euch heute ein bisschen darüber erzählen will. Und zwar das Bild von der Auferstehung. Das ist das zweite Bild. Wir fangen unten an, und zwar bei diesen Wachsoldaten. Ihr seht, es hat unten drei gesehen, man, der vierte ist ein bisschen im Hintergrund, sieht man nicht so gut. Vier Soldaten bei einem Sarkophag zum Bewachen. Und jetzt bei vielen, die die Geschichten aus dem Evangelium kennen, ist das ganz normal. Ja, Matthäus 28 steht dort, ja, Soldaten haben das Grab bewacht und so weiter und so fort. Aber überlegt euch mal die Szenerie. Ein Grab wird bewacht, wie bitte? Hörnli, Basel. Jemand von euren Angehörigen wird bestattet. Ihr verlangt ein Grabwach. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch die Beamten auf dem Büro vorstellen, wo ihr das Anliegen vorbringt? Oder? Wir möchten gern, dass unser Grossvater bewacht wird. Nein, also wenn jemand gestorben ist, dann ist fertig. Dann ist tot. Dann ist aus. Dann ist Ende. Die Verantwortlichen haben aber Angst gehabt. Das spürt man in den Evangelien. Es war ihnen schon unheimlich bei dem, was Jesus gesagt hat. Es war ihnen unheimlich bei dem, was er den Menschen zugesprochen hat an Befreiung. Es war ihnen unheimlich über die Heiligen, die da basiert sind. Was ist da im Gang? Und es war ihnen unheimlich in dem Sinn, dass sie gedacht haben, ja, also, vielleicht hört das ja mit dem Tod gar nicht auf. Vielleicht geht das auf irgendeine Art noch weiter, durch die ganze Geschichte. Vielleicht ein Grabdiebstahl, vielleicht weitere Unruhen im Volk, was auch immer. Und darum eben eine Wach vor dem Grab. Und jetzt sieht man auf diesem Bild, natürlich hat der Grünewald, wie das fast immer die Maler machen, das in seine Zeit geholt, also mittelalterlich, Hellebarden, Schwerter, wie dort Soldaten gewesen sind. Und was ganz kurios ist, es ist ein bisschen das Bild wie ein angehaltener Film. Also die Posen sind so ein bisschen wie eingefroren, wenn ihr das genau anschaut. Also die da zum Teil liegen, oder vor allem der Dritte, der wie eine Verbeugung ausführt, noch ganz eigenartig. Also wie wenn er sich vor einem König verbeugen würde und in dieser Verbeugung er steht ist. Und wenn er sich einfach die Pointe von diesem Bild überlegt, also da ist einer, der eigentlich tot ist, und da sind quietschlebige vier, die ihn bewachen sollten, damit dort nichts passiert, was auch immer. Und jetzt, wenn man das Bild anschaut, sieht man, wie das Ganze auf den Kopf gekehrt wird. Also der eigentlich tot ist, plötzlich quietschlebendig. Und die anderen sind wie erstarrt oder wie halb tot oder irgendwie einfach jetzt da unten dran. Hä? Die Welt steht Kopf durch die Auferstehung von Jesus. Also, wenn wir über die Auferstehung von Jesus reden, dann ist das nicht einfach, aha, wir Christen glauben das, und wir glauben Seel, und ja, wir glauben auch noch an die Auferstehung, und so weiter, und da gibt's ganz viele Sachen, wo wir daran glauben. Sondern es ist ganz eine zentrale Botschaft, die mit dieser Auferstehung zusammenhängt. Wenn ihr den Sarg anschaut, ein massives Ding, oder? Und wenn ein Sarg, ich weiss auch nicht, ob ihr das schon miterlebt habt. Heute sieht man es aber nicht mehr so oft. Die meisten sind Urnen, wo man dann in ein Grab runterlässt. Hat nicht ganz die Wirkung. Wenn man einen Sarg in ein Grab runterlässt, ich habe das einige Mal erlebt, das hat eine starke Wirkung. Man sieht wirklich, der Mensch, der in diesem Sarg, der wird jetzt hier in das Grab runterlässt. Und der Deckel drauf, und Erde drüber, oder wie auch immer. Also da ist es eindeutig. Wir wissen, dann ist eigentlich fertig, dann ist Schluss, dann ist Ende, dann ist aus. Aber jetzt, wenn wir das Bild anschauen, sehen wir, da ist etwas passiert. Die Grabplatte, die massive, die ist weg. Jesus ist über allem emporgewirbelt. Und was faszinierend ist, wenn ihr ihn so seht, es ist eigentlich immer noch das Kreuz in dieser Haltung drin. Er ist immer noch der Gekreuzigte, aber verwandelt. Und man sieht die Wundmal an den Händen und den Füßen, oder? Manchmal stellt man sich das so vor, das ist alles weg von vorher. Alles, was war mit dem Jesus und jetzt kommt die Auferstehung, oder? Das ist etwas ganz anderes, hat nichts mehr mit dem vorher zu tun. Nein. Alles, was Jesus war, alles, was er gesagt hat, sein ganzes Leben, die Schrammen, die er bekommen hat, die Wunden, die ihm geschlagen worden sind, die sind immer noch mit dabei. Die Haltung vom Kreuz ist da. Der auferstanden ist der, der gekreuzigt worden ist. Du kannst nicht das eine ohne das andere haben. Und manchmal heute habe ich so ein bisschen Befürchtung, man will wie Sachen auseinander dividieren. Im Christlichen. Ja, die einen finden die Auferstehung eigentlich kühler und die anderen finden das Kreuz kühler und die dritten finden das Wort von Jesus kühler und die finden noch die Heiligen kühler. Es ist keine Auswahlsendung. gehört alles dazu, oder? Kreuz und Auferstehung. Ohne das Kreuz verlieren wir den Boden. Verlieren wir den Bezug zu dieser Welt, wo Menschen leiden und geschunden werden und krank sind und es schwierig ist, wo wir wirklich gefordert sind. Ohne die Auferstehung verlieren wir die Hoffnung, nämlich dass das, was ich zuerst gesagt habe, die letzte Realität ist. Nein, es ist die vorletzte. Die letzte ist, dass Gott wird den Sieg davontragen. Und dass dort, was am Ende von der Offenbarung heisst, es wird eine Zeit geben, wo kein Leid, kein Geschrei, keine Krankheit ist. Alles das wird nicht mehr sein. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ich finde das eine von den wunderbarsten Aussagen. Einfach das, was wir schon haben müssen brüllen, als Einzelne, wo die Welt geschunden ist und was schwierig ist, alles das, das ist nicht einfach weg. Aber das ist bei Gott aufgehoben und es wird eine Zeit geben, wo das nicht mehr ist. Das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung, die mit Jesus, die mit seinem Kommen angebrochen ist, mit seinem Kreuz und der Auferstehung. Er ist ins tiefste Leid hineingegangen, in die Schuhe, die uns drückt. Und er hat es von innen raus überwunden. Und ich finde es genial, wie der Maler das gemalt hat, dass er nämlich die Wunden, wenn er es genau anschaut, und vielleicht können wir noch das nächste Bild sehen, wo das Gesicht und die Wunden, wenn man das so ein bisschen in der Breite sieht, es leuchtet Licht aus diesen Wunden. Und wenn man das Gesicht von oben sieht, kannst du mir den Streifen geben mit dem Gesicht. Genau. Also wenn man das Gesicht anschaut, dann sieht die Wunden und die Wunden leuchten. Also es leuchtet durch die Wunden durch. Also schon nur das zu überlegen. Bei Jesus so, bei mir so, in der Auferstehung leuchtet Licht durch die Wunden durch. Die Verwundungen, die ich bekommen habe in meinem Leben, die mir andere zugefügt haben, willentlich, unabsichtlich, boshaft, es leuchtet Licht durch die Wunden durch. Die sind nicht einfach weg, aber es leuchtet Licht durch. Ich finde es irrsinnig. Und dann das Gesicht, wenn ihr das anschaut, ich habe jetzt ein Ambivalenzverhältnis zu so Jesus-Darstellungen. Sie sind mir meistens ein bisschen zu brav und meistens ein bisschen zu süss. Aber die da ist, im Eisenheimer-Altar, die hat etwas Spannendes, nämlich, sie hat etwas wahnsinnig Warmes, sie hat etwas wahnsinnig Freundliches und es geht wie raus in die Sonne. Das sind biblische Aussagen, die dahinter stehen. Am Anfang von der Offenbarung. Oder sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Und wir wissen, die Sonne kann beides sein. Oder die Sonne spendet Leben. Ohne die Sonne gäbe es kein Leben. Aber wir wissen auch, die Sonne kann auch verbrennen. Oder? Und beides. Also ich sage, es ist wunderschön, es ist freundlich, aber bei Jesus ist es nie harmlos. Vorsicht, oder wenn Leute Jesus als harmlos darstellen. Er ist es einfach nicht. Bonhoeffer hat es gewusst, ganz viele andere haben es gewusst. Es ist ein Herr und Meister, der grundbarmherzig mit uns ist, aber er ist alles andere als harmlos. Weder für dich noch für mich. Dort müssen wir da durch. Beides müssen wir ins Leben hineinlassen. Die Kranken, die das Bild angeschaut haben, die Herrlichkeit, die Verwandlung, oder das, was mir Wunder geschlagen hat, was krank ist, das wird verwandelt, das wird leuchten, das wird in der Auferstehung verwandelt in Herrlichkeit. Überfließende Liebe pur. Es sind vor allem zwei Aspekte, die mich an dieser Darstellung vom Auferstandenen beeindrucken, wenn wir es hier sehen, vielleicht können wir das ganze Bild haben, auch mit dem Grab. Das erste ist die Auferstehung von Jesus, die hat mit dem ganzen Schmerz von unserem Leben, mit der Realität vom Tod, mit dem, was uns zerbricht, hat das zu tun. Und mit der Realität der Gräber. Dort, wo wir an einem Grab stehen, dort, wo wir Mühen Abschied nehmen, was niemand von uns sucht, und dort die trotzige Realität auszusprechen, das ist nicht das Letzte, sondern das ist das Vorletzte. So redet der Glaube. Und eben darum das Zweite, die sehr reale Vorstellung, und ich sage es heute ein bisschen krass, von einer körperlichen Auferstehung. Bei uns ist es so volkstümlich, und ich sage auch, in christlichen Kreisen ist das recht verbreitet, dass die Auferstehung so etwas, dass sich das wie auflöst. Also, dass da eine Seele flüchtet aus einem Körper raus und sich erhebt, und man kann sich das schwer vorstellen. Aber wenn ihr diese Darstellung anschaut, das haben frühere Christen noch stärker gewusst als wir heute. Die Auferstehung hat mit deinem Leben zu tun, mit allem, was in deinem Leben drin ist, zu tun und hat zu tun mit deinem Körper. Der wird nicht einfach entsorgt, sorry, weg, sondern der Körper wird verwandelt. Er wird herrlich sein, er wird die Gebrechen eben nicht mehr an sich haben. Die Spuren vom Leben hast du an dir, aber es ist verwandelt in Herrlichkeit. Und darum auch, für mich ist das eine von der ganz wichtigen Erkenntnisse gewesen, wenn man die Ostergeschichte lesen, dann kann man lesen, aha, das ist mit Jesus damals passiert, das ist noch ganz nett. Oder? Er ist dort am See gesessen und hat Fisch gegessen mit den Leuten. Und, der Thomas hat ihn können berühren, oder? Man merkt, das ist kein Gespenst, oder? Das ist nicht irgendeine Sonnengeschichte. Er sitzt mit den Emmaus-Jüngern am Tisch und isst. Es ist sehr real. Man erkennt ihn und gleich ist er verwandelt. Und jetzt kann man sagen, aha, das ist einfach Jesus und jetzt schauen wir immer auf Jesus. Aber der Clou vom christlichen Glauben ist, an Jesus sehen wir, wie es wird sein. Für uns. Wir sehen, dass er der Erste ist, der vorangegangen ist in dem. Und dass wir dort dürfen durch den Durchgang durchkommen. Und das, was mit Jesus passiert ist, in der Auferstehung, da war er einfach der Erste gewesen. Aber wir werden mit ihm, das ist der Glaube, wir werden mit ihm auferstehen. Wir werden die Verwandlung erleben, die Jesus erlebt hat. Halleluja. Ich bekenne es gern, ich glaube an die Auferstehung und ihr merkt, ich glaube es recht krass, oder? Wirklich körperlich auferstanden. Warum sage ich das so mit Nachdruck? Wenn du dir überlegst, angenommen, er ist nicht auferstanden, dann ist er einfach, Jesus ist nicht der Einzige, der damals gekommen ist und so, wo die Leute gedacht haben, ist der Messias oder der selber sich geäußert hat, er könnte eventuell der Messias sein oder so. Da hat es ganze Reihen von Leuten gegeben, im römisch-jüdischen Historiker Josephus, da erfährt man ein paar Namen von so Leuten, die auftreten sind und eine Nachfolgeschar hatten. Und dann hat es einen Aufstand gegeben und dann haben die Römer oder andere eingegriffen und dann ist der vermeintliche Messias gestorben und dann ist es fertig. Die meisten von euch wissen nicht einmal den Namen davon. Oder? Also wenn Jesus einfach einer von denen gewesen wäre und einfach gestorben wäre und fertig wäre, dann wäre es ein bisschen rätselhaft, warum wir heute da sind. Nein, da ist etwas passiert. Ohne die Auferstehung wurde die Macht vom Tod und von der Bosheit und von der Zerstörung immer noch einfach im Sattel sitzen. Ohne die Auferstehung, sagt der Paulus, ohne die Auferstehung, wenn Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Predigt vergeblich und auch euer Glauben. Mit anderen Worten, können zusammenpacken und an diesem Punkt abbrechen. Und darum frage ich dich, glaubst du, es ist wirklich matchentscheidend, nicht nur für dich, sondern für deinen Weg, für deine Zukunft. Es ist entscheidend, wie du darüber denkst, wenn Menschen sterben in deiner Familie und in deiner Umgebung. Es ist entscheidend, ob du das weißt. Wir werden auferstehen, so wie er auferstanden ist. Und nichts ist verloren, was in unserem Leben drin war, wie es gewürdigt wird, als das, was war. Und dort, wo es Schmerz drin hatte, dort, wo es Leiden drin hatte, dort wird es verwandelt werden in Herrlichkeit. Nämlich nicht so, dass es einfach weg ist, sondern so, dass die Schönheit von Gott und seine Gnade durch alles durchstrahlt und dass das der letzte Eindruck und die letzte Realität wird sein. Glaubst du das, dass der Gekreuzigte auferstanden ist? Und dass wir auferstehen werden, wie er auferstanden ist? Was für eine Power. Die Kraft der ersten Christenheit hat ganz fest mit dem zu tun. Wenn du dir nämlich überlegst, wenn man Leute umbringen will und die haben einen Glauben, der über das Leben hinausgeht und die glauben, dass sie auferstehen werden, das ist ganz schwierig, die wirklich zu bezwingen. Also das sagen auch Historiker. Das ist ein Teil von der Realität, warum das der christliche Glaube sich so explosionsartig verbreitet hat. Du hast Leute ins Stadion können feiern, die sind zum Teil von den Löwen aufgefressen worden und hinten sind fünf andere zum Glauben gekommen. Das ist wirklich krass. Also, wenn wenn du weißt, dass man dir eigentlich das Leben nicht wegnehmen und nicht zerstören kann, weil es ewiges Leben gilt und weil du auferstehen wirst, ist das eine Power. Ist das eine Power, die durch uns durchleuchtet. Glaubst du an die Auferstehung? Ich werde euch ein Beispiel erzählen und ich muss es ein bisschen klären. Heute Morgen habe ich ein bisschen durcheinander angerichtet. Das betrifft meine liebe Mutter. Sie ist verstorben, wenn ich es von heute aus anschaue. Sie ist im 2008 verstorben und etwa 4 Jahre vor ihrem Tod habe ich an einem gewöhnlichen Mittwoch um 10:30 habe ich gedacht, ich muss zu meinen Eltern fahren. Ich bin auf Riechen gefahren, von Lausen nach Riechen und habe meine Eltern beide durch am Tisch sitzend angetroffen und habe gedacht, jetzt ist irgendetwas Besonderes und so und habe sie gefragt und auf dem Tisch liegt eine Vollmacht für alle ihre Angelegenheiten. Und dann sagt mein Vater, ja, wir haben jetzt gerade darüber geredet, wir werden dir alle unsere Angelegenheiten übergeben. Bankkonten, Testament, alles. Wir merken, es geht irgendwie nicht mehr. Wir brauchen jemanden, der das macht. Wir haben gedacht, du machst das. Gut. Dann habe ich die Unterlagen durchgeschaut. Wir reden über das 2004, Grössenordnung, vielleicht 2005. Als ich die Unterlagen durchschaue von meinen Eltern, sehe ich, eine Todesanzeige von meiner Mutter, die in 2004 definitiv noch gelebt hat. Und, also ich weiss nicht, wie es euch heute geht, wenn ihr die Todesanzeige von jemandem, den ihr kennt, der noch quietschlebendig ist und ja, langsam ein bisschen ins Alter kommt, wenn ihr die Todesanzeige vorher kennt. Meine Mami hat eine Todesanzeige aufgesetzt und mir hat ziemlich der Blitz getroffen, als ich gesehen habe, was sie aufgeschrieben hat. Sie hat geschrieben, oben in Jesus Wort, das ist schon mal ein guter Start. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Oder? Johannes Evangelium Kapitel 14. Und dann ist gestanden, in dieser Zuversicht ist verstorben Margrit Rammstein-Merian. Das ist mir durch Mark und Bein gegangen. Meine Mutter hat das nochmal etwa 10 Jahre vorher, 8 bis 10 Jahre vorher, hat sie das aufgestellt gehabt. Also wir reden von 1994 bis 96 Grössenordnung. Hat sie aufgeschrieben gehabt, in welcher Zuversicht, dass sie sterben wird. Oder? Auf einer Todesanzeige. Wir haben es wirklich dann so übernommen. Wir haben sonst noch ein bisschen mehr Material dann gehabt. Aber wir haben es gebracht. Und wenn ich Todesanzeigen lese, macht es mich manchmal betroffen. Also da sind Psalmvers drauf, alles nicht schlecht, verstehe mich richtig. Es geht nicht um irgendeine abschätzige Bemerkung. Aber was ich manchmal vermisse bei christlichen Menschen, ist, dass sie die Realität von der Auferstehung in ihre Todesanzeige hineinnehmen. Und sagen, das ist die Realität, wo wir vertrauen als Angehörige oder als Mensch, wo gestorben ist. Meine eigene Mami hat das reingenommen. Also es war wirklich sehr, sehr eindrücklich gewesen. Zu einer Zeit, sie war am Schluss noch dement gewesen. Die letzten 1 bis 2 Jahre hat sie zum Teil straube Sachen erzählt, oder? Aber das ist nicht mal zu entscheiden. Sie hat sich entschieden gehabt, schon lange vorher, in welcher Zuversicht, dass sie sterben wird. Sie wird sterben im Vertrauen auf den Gott, der in Jesus sein Gesicht zeigt. Und auf den Gott, der uns Leben verheißen hat, in der Auferstehung, dass wir leben werden, wie er lebt. Wir werden auferstehen, so wie er auferstanden ist. Es gibt ein wunderschönes Kirchenlied, das wundert euch nicht, als reformierter Pfarrer hat man ja da noch so ein altes Gesangbüchlein, gell? Das sind nicht ganz so fägige Lieder, aber die haben es manchmal gleich in sich. Jesus lebt mit ihm auch ich, oder? Jesus lebt mit ihm auch ich, sag stark. Und dann kommt es, Tod, wo sind nun deine Schrecken? Das ist genau das Element. Er erlebt, und was jetzt? Wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Das ist meine Zuversicht. Hey, lasst uns an dem festhalten, dass das unsere Zuversicht ist. Dass der Gott, der sich reingelassen hat, ins Tiefste von dieser Welt, ins Schmerz von dieser Welt, sich auf kranke Menschen eingelassen hat, selber, wenn du das Kreuz anschaust, das Kreuz ist der Ausdruck, dass Gott jeden Schmerz von dieser Welt kennt an seinem eigenen Leib. Wahnsinn. Lass dich da drauf ein. Ich werde schließen mit einem Wort vom Apostel Paulus. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und ich werde ein Bild brauchen, das man im Baselbiet zumindest gut kennt, vielleicht hier umeinander auch. Das Bild von einem Baum, der eine erste Frucht ansetzt. Also wenn ihr zum Beispiel an einen Zwetschgenbaum ankommt und ihr seht, hey, da hat etwas Erstes dran, dann ist das wie so eine Verheißung. Hey, da kommt noch mehr. Da gibt es noch mehr Früchte an diesem Baum. Da ist noch mehr zu erwarten. Und genau so ist es mit Jesus. In der Auferstehung, an Ostern. Das ist die erste Frucht am Baum. Und wenn du das siehst, wenn du Ostern siehst und wenn du den Sieg vom Leben über den Tod siehst, an Ostermorgen, dann weisst du, da kommt noch mehr. Und was ist das mehr? Das mehr ist, dass wir auch auferstehen werden, dass Gott Himmel und Erde zusammenführen und erneuern wird. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade diese Hoffnung auch festhalten. Auch dort, wo wir durch Schweres durchgehen, wo wir an den Gräbern stehen, wo wir vielleicht auch persönlich nicht weiter sehen. Wir alle sterben, das stimmt. Aber von Ostern her tönt definitiv eine neue Musik in unser Leben rein. Die Musik von Hoffnung, die Musik von Befreiung, die Musik von Erlösung. Da ist Jesus der Gott, der mit uns ist. Der Messias, der ans Kreuz gegangen ist und am dritten Tag auferstanden ist. Er hat die Macht vom Tod besiegt. Für dich, für mich, für die Welt. Vertrau dem. Hörst du die Musik von der Hoffnung? Hörst du die Musik von Ostern? Und lass du die Musik dein Leben bestimmen? Ich lade euch ein zu einem Gebet. Wenn es euch möglich ist, steht doch auf dazu. Und wenn es euch möglich ist, so probiert auch mitzugehen mit dem, was wir beten. Lebendiger Gott, wir preisen dich, dass du an jedem Tag, zu jeder Stunde und in jeder Situation bei uns bist. Wir preisen dich, dass du einen Weg mit dieser Welt zurückgelegt hast, dass du die ganze Schöpfung in deinen Händen hast und dass du sie wirst zur Vollendung bringen. Wir preisen dich, dass du uns in Jesus Christus dein Gesicht gezeigt hast, dass du mit dem Wort von Jesus uns Leben gegeben hast, und dass die Worte und Taten von Jesus uns tragen. Und wir danken dir für die Liebe, die am Kreuz zum Ausdruck kommt. Für die überwältigende Liebe, die keine Tiefe vom Leben scheucht. In das bist du hineingegangen. Wir preisen dich, lebendiger Gott, für das. Und wir preisen dich dafür, dass du am dritten Tag auferstanden bist. Und dass du uns eine Hoffnung gibst, dass nicht am Ende ein grosser Klapf ist. Und dass nicht am Ende einfach der zertrümmerte Vasen oder ein zertrümmertes Gefäß oder eine zertrümmerte Welt ist, sondern dass am Ende deine Liebe ist, die uns zum Leben erwecken wird. Und dass nichts verloren ist, was in unserem Leben drin ist. Wir preisen dich von ganzem Herzen. Jesus, wir beten dich an. Du bist der Gekreuzigte und der Auferstandene. In dir sind wir geborgen für Zeit und Ewigkeit. Du sollst unser Herr und Meister sein, jetzt und immer.
Danke vielmals, Christoph, für die Message. Ich habe so ein das Gefühl, dass Gott auch bei Leuten unter uns, wo mir ist das Bild so eingefahren, das du gezeigt hast, von dem Kreuzigten. Und wie der Maler sagt, will darstellen, dass Jesus sich identifiziert mit der Zerbrochenheit von unserem Leben, mit der Zerrissenheit, mit dem Schmerz von uns. Und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt eine Zeit haben, wo wir Gott arbeitet, wo wir Lieder singen, und gerade in den nächsten Moment, dass Gott zu einzelnen von euch einen Satz will zusprechen. Leute von euch, wo innerlich und äußerlich wie verletzt sind oder zerbrochen sind oder an etwas leiden. Und dass wie heute Abend so ein Moment ist, wo Jesus dir zuspricht, ich bin bei dir in dem Leid. Ich weiss, von was du redest. Ich bin mitten in dem Leiden drin. Und zweitens, ich habe das Leiden überwunden. Ich habe eine Hoffnung für dich bereit, wo alles sprengt. wo du im Moment erleidest. Und lass uns einfach einen Moment Zeit nehmen, jetzt, bevor wir anfangen zu singen, wo Gott wie kann zu einzelnen von euch, so wie einen Satz zu euch reden, wo euch ermutigt, wo euch das zuspricht.